SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Hans Lohmann.
Zu Gast ist nicht der Mann, der hier singt.
Wie schön, dass du geboren bist.
Das ist nämlich Sascha. Aber der Mann, der hier schon kräftig mitzwingt, ruhig ein bisschen lauter.
Ja, der gute Sascha. Unser auch Familienfreund übrigens.
Sascha singt Wie schön, dass du geboren bist und Rolf Zuckowski hat diesen Song wie viele andere geschrieben und damit Geburtstagsfeiern in der ganzen Republik maßgeblich mitgeprägt. Herzlich willkommen, Leute, ich freue mich sehr.
Danke für die Einladung.
Ich sag gleich mal was Unhöfliches, Sie sind vor kurzem 75 geworden.
Das ist nicht unhöflich, das ist ein Glück, so alt zu werden. Es gibt viele, die es nicht schaffen.
Und Sie sehen aus wie, sagen wir mal, 20 Jahre jünger. Ist
ja auch nicht schlecht. Ich würde sagen wie 71.
Und fühlen sich, und fühlen sich aber richtig so topfit mit
Im 11, Moment geht es mir wirklich gut, habe Corona durch und hoffe, dass es jetzt mal eine Zeit lang so bleibt.
Mit welchen Folgen?
Ganz wenig. Ab und zu kracht die Kehle morgens noch ein bisschen. Ich kann auch wie Johnny Cash sprechen, aber das kommt in der Sendung, glaube ich, überhaupt nicht gut an. Ansonsten geht es mir gut und die Werte sind auch absolut so negativ, wie auch immer es sein muss. Nein, ich habe es wirklich gut hinter mich gebracht.
Sie haben Ihr bisheriges Leben zusammengefasst in einem Buch namens Ein bisschen Mut, ein bisschen Glück. Glück braucht man als Künstler, wenn man so erfolgreich sein will wie Sie. Das ist ohne Zweifel so. Warum Mut?
Naja, manche Idee ist verlockend und man ahnt nicht, was draus wird. Lieder entstehen ja oft durch Begegnungen, durch Impressionen, durch ganz spezielle Erfahrungen. Und wenn man dann den Mut hat, einen Song draus zu machen, dann macht man in der Regel aus dem Song irgendwann mehr. Manchmal ein ganzes Album, eine Fernsehproduktion, eine Tournee. Und da braucht man dann schon Mut zu sagen, das wird was, obwohl man am Anfang nicht weiß, was draus wird. Und manches waren auch wirklich Kraftanstrengungen, wie zum Beispiel mein Festival Tage voller Glücksminuten an der Mosel 1998. Das wurde wirklich ein richtiges Mammutprojekt und ohne Mut hätte ich das nicht geschafft.
Sie sind ein echter Exot in der Künstlerszene mit abgeschlossenem Betriebswirtschaftsstudium. Mhm. Also wo gibt's denn sowas? Ist das auch Mut, dann sozusagen dieses gesicherte Terrain zu verlassen und zu sagen, ich mache jetzt Kunst?
Ich glaube, es war nicht mutig. Es war wirklich dieser Gedanke, als Musiker hat in unserer Familie noch nie jemand sein Geld verdient, als ich erwachsen wurde. Und unsere Band The Beethovens, über die vielleicht auch noch gesprochen wird in der Sendung,
auf jeden Fall.
Die trug dann auch nicht so lange, dass wir dann uns überlegt haben, komm, eine Basis schaffen, ein Studium. Aber ich bin ja schnurstracks in einen Musikverlag gegangen nach dem Diplom, das gute alte Haus Sikorski, und bin dort Assistenz der Geschäftsleitung geworden und habe sehr, sehr viel dazugelernt. Aber ich glaube, Mut hat man eigentlich eher im künstlerischen Bereich bei mir, wenn man mir auf die Spur kommt, entdeckt.
The Beethovens mit Rolf Zuckowski in den 60er Jahren, wenn ich mir jetzt nicht ganz schwer täusche, und mit diesem Klang von Happy to be Happy. Klingt erstmal sehr erdig. Erstmal die Hi-Hat ein bisschen malträtiert.
Guck mal hier, passt wie A Cappella.
Feiner Gesang. So, und dann könnte man meinen, dass. Ich will jetzt keine Schublade aufmachen, aber das könnte auch in Liverpool spielen, die ganze Geschichte.
Ja, das waren ja unsere großen Vorbilder. Ne? Also die Beatles, ohne die hätten wir auch unseren Klang gar nicht gefunden. Ein bisschen von den Kings, ein bisschen von The Who war auch drin. Aber unsere Band hatte wirklich auch, ich würde mal sagen, eher so den Hamburger Beat-Sound, so wie die Beatles am Anfang ja auch geklungen haben.
Und Sie sind auch im Star Club aufgetreten, ne?
Ja, mit einem leider dramatischen Ende.
Nämlich?
1967, zweiter Weihnachtstag. Unser Solo-Gitarrist ging immer mehr auf die Spur von Jimi Hendrix, konnte gar nicht aufhören mit seinen Soli. Und es wurde für uns als Band immer unerträglicher.
Ja.
Und leider auch fürs Publikum. Im Star Club, legendäres Haus, flogen die ersten Bierflaschen auf die Bühne. Und wir wussten uns nicht anders zu helfen, als die Bühne zu verlassen und ihn mit seinem Solo allein zu lassen. Aber er hörte dann immer noch nicht auf, bis der Beleuchter die großen Schalter runtergezogen hat und er hatte keinen Strom mehr. Damit war das Solo zu Ende. Und leider auch unsere Band und all die Träume, die wir hatten. Wir hatten gerade das Album Happy to be Happy aufgenommen und 4 Monate gab es das. Hm. Jetzt gibt es übrigens bald wieder als Vinyl. Meine Schallplattenfirma schenkt mir das zu meinem Geburtstag nachträglich. Digital ist es schon wieder da.
Ich wollte gerade sagen, man muss sich ja nicht dafür schämen.
Nein, nicht unbedingt.
Sie haben mal bei einem Musikverlag namens Sikorski gearbeitet und einer der Verleger, Hans-Wilfried Sikorski, hat sinngemäß gesagt, bleib immer schön auf Nebenstraßen, auf Hauptstraßen ist zu viel Gegenverkehr.
Ja.
Meinte er damit, dass Sie sozusagen da relativ frühzeitig, zu dem Zeitpunkt waren Sie ja noch keiner, der von der Kunst leben konnte.
Nein.
Da war also die Nebenstraße, dass Sie in erster Linie sich mit Kindermusik beschäftigen?
Ja, also ich hatte den Mut zu sagen, lieber Hans-Wilfried Sikorski, 2,5 Jahre habe ich hier jetzt gelernt, Assistent der Geschäftsleitung zu sein. Ich möchte doch schreiben und als Künstler, als Autor und vielleicht auch als Interpret versuchen durchzukommen. Und ich hatte diese Vogelhochzeit geschrieben.
Und also das ein Singspiel.
Ja, eine Art Liederfolge. Eigentlich hat der Schlagzeuger unserer Beethovens eine Bilderfolge gemalt, die ich vertont habe.
Mhm.
Und er hat in dieser Vogelhochzeit wirklich den Kern gesehen für etwas, was groß werden kann. Da war er sehr weitsichtig und hat gesagt, geh auf diesem Weg. Ich habe trotzdem nebenbei Pop und Schlager gemacht übrigens. Aber die Hauptstrecke blieb dann ja doch Kind, Familie. Und das gab es damals wirklich kaum. Es gab sehr, sehr wenige, die Ähnliches gemacht haben. Die kannte ich aber gar nicht. Frederik Wahle zum Beispiel, Gerhard Schöne aus Dresden. Die waren alle ungefähr zur selben Zeit neu angetreten, neues Liedgut für Kinder zu schaffen. Aber gut, daraus hat sich ja sehr, sehr viel entwickelt. Eigentlich ein Generationenwerk.
Ja, Rolf und seine Freunde ist ja nicht nur ein Generationenwerk, das ist ja auch eine quantitative Mammutveranstaltung. Wie viele Freunde sind denn da tatsächlich mit Ihnen im Studio gewesen?
Ich schieb mal vorweg, kleines Gender-Thema, das waren übrigens überwiegend immer Mädchen, diese Freunde. Aber die hatten gar kein Problem mit dem Wort Freunde. Ich glaube, in der Summe.
Die Gruppe hieß ja, Sie haben ja als Rolf und seine Freunde und nicht als Rolf und seine FreundInnen filmiert. Das wäre eigentlich
damals, heutzutage. Damals lag das auch noch in weiter Ferne so zu sprechen. Ich glaube, es waren etwas über 100 aktive solistische Kinder und dann noch mehrere 100 Chorkinder im Studio bei mir und auf der Bühne mehrere tausend, weil ich ja immer mit Chören gesungen habe, die vor Ort zu mir dazugekommen sind. Aber die erste Gruppe, die mit mir und ganz doll mich gemacht hat, bei Wetten, dass 1982, du da im Radio, der Nils Peters, die war eigentlich so ein bisschen wie erweiterte Familie. Wir waren uns so nah, wir sind gereist, wir waren in Hotels, die Familien kannten sich untereinander. Und diese Nähe habe ich zu den späteren Freunden nicht nochmal aufbauen können, obwohl es immer wirklich Freundschaften waren. Aber die erste Keimzelle fühle ich heute noch wirklich wie erweiterte Familie.
Das heißt, zu Nils Peters, der du da im Radio sang, haben Sie heute noch Kontakt?
Ja. Ist ein ganz bodenständiger Arbeiter, bei Airbus macht er. Okay. Ich glaube Produktplanung singt oder Ablaufplanung. Er singt privat und ich glaube, er hat eine Heimorgel. Ja, okay. Ist ein feiner Kerl übrigens, ein ganz bodenständiger junger Mann.
War das eigentlich schwierig, die Kinder zu solchen Höchstleistungen im Studio zu bewegen?
Nein, man musste einfach herausfinden, was können die wirklich gut, ohne dass sie es als Arbeit empfinden. Das war für mich immer ganz wichtig. Und Nils hatte ich ja in seiner Schule aus einem Schulchor heraus gehört, habe gesagt, diese Stimme, dieses Kind und die Ausstrahlung dabei, mit dem kannst du noch mehr machen als nur dieses eine Konzert. Und so war es bei vielen anderen auch. Wir haben in unserem Wochenendhaus hinter dem Elbdeich in Hamburg, also nahe bei Hamburg, geübt. Wir haben mit den Kindern herausgefunden, was geht, was wozu haben die Lust, Stimmlage, gute Laune, wie auch immer. Und dann musste man im Studio allerdings mit den Kindern auch geduldig sein, bis der Take wirklich eingespielt war. Heute kann man sowas ja digital zusammenbauen. Damals musste man eigentlich relativ gut durchziehen. Ja. Und das war eine Qualität, die die Kinder auch gebracht haben.
Und das klingt heute noch gut. Ein bisschen Mut, ein bisschen Glück heißt die frisch erschienene Autobiografie mit einer Bilanz der ersten 75 Lebensjahre. Und dazu gehört eine Kindheit im kriegszerstörten Hamburg.
Ja.
Ja, Sie haben das Buch geschrieben, als vom Ukraine-Krieg noch nichts zu spüren war und Sie beschreiben Dinge, ja, dass Sie noch ganz gut dabei waren mit prekären Wohnverhältnissen, aber voller Mitleid auf Leute geguckt haben, die in Bombenkraterresten gelebt haben oder in Kellern gehaust haben.
Ja.
Und jetzt kommt das alles wieder mit Fernsehbildern aus Europa. Mit welchem Gefühl kommt das bei Ihnen an?
Also bei mir war es zuerst der Nachbar, der etwas älter ist als ich und der sagt, jetzt sehe ich das alles nochmal vor mir, wovor wir geflüchtet sind. Ich sehe meine Mama, die sich verstecken muss, weil die Besatzer kommen, die russischen Besatzer. Und das hat uns beide zu Tränen gerührt, dass er so erschüttert war davon, von diesen Nachrichten. Ich persönlich habe ja den Krieg nicht erlebt. Ich bin noch nie auf der Flucht gewesen.
47 geboren.
Aber mir ist bei den Zahlen, die wir jetzt hören, das sind ja immer wieder typische Zahlen von Opfern, von Fahrzeugen, von Lieferungen, was auch immer. Die einzelnen Menschen, die dahinter stecken, die Familienschicksale, darüber habe ich sehr viel nachgedacht. Wir haben auch eine ukrainische Frau mit Kindern aufgenommen. Und wenn die dann gesagt hat, warum muss ich jetzt hier sein? Ich habe doch nichts Böses getan. Dann geht einem das schon sehr durch und durch. Und ich kann wirklich nur hoffen, dass diese Auseinandersetzung, dieser Krieg, dieser Überfall auf die Ukraine, dass das zu einem Ende kommt und dass Europa auch wieder irgendwie durchatmen kann. Denn es muss ja irgendwie weitergehen.
Also Ihre Kindheit war schon durch den Krieg oder durch die Kriegsfolgen bedingt, jetzt alles andere als leicht. Es gab auch Probleme mit Verwandten. Es gab Selbstmordfälle, Ihr Vater, Ihr Onkel, wenn ich das alles jetzt richtig im Kopf habe. Würden Sie sagen, solche Rahmenbedingungen als gelebte Kindheit sind eigentlich auch dann, um es positiv zu formulieren, eine gute Basis dafür, dass Sie im Grunde genommen, ich nenne das jetzt mal ganz positiv, der Kinderversteher geworden sind, der Sie ja über Jahrzehnte jetzt sind?
Das mag miteinander zu tun haben, aber ich glaube, entscheidend ist, dass die Eltern und Großeltern uns immer optimistisch nach vorn geschickt haben, gesagt haben, wir haben so viel hinter uns. Es ist wirklich furchtbar, wie wir jetzt leben müssen. Aber es muss besser werden für euch. Und daran haben wir auch immer gemeinsam geglaubt. Und ich glaube, dieser Optimismus, der ist in mir so tief drin, auch in schwierigeren Zeiten, dass man den in ganz vielen Liedern von mir spürt. Ich schaffe das schon zum Beispiel oder und wieder muss es weitergehen. Aber man hat mit uns auch unter den wirklich damals sehr beschränkten Umständen oder Möglichkeiten gespielt. Wir hatten auch richtig viel Spaß mit den anfassbaren Spielen wie Mensch, ärgere dich nicht, Mikado, hüpf mein Hütchen. Wir konnten auf der Straße spielen. Es gab ja sehr wenige Autos und das bei jedem Wetter, weil wir in so einem Häuserblock wohnten, wo es zwei Durchfahrten gab, in denen es immer trocken blieb und auch wunderbar klang, wenn wir übrigens ein bisschen lauter wurden. Die Nachbarn haben sich aber nie beschwert. Ich glaube, die waren sehr froh, dass es Kinder gibt und dass es mit den Kindern auch eine Zukunft gibt. Aber eine Grundstimmung hat ganz viel mit meiner Mutter zu tun. Meine Mutter hat ja sehr viel gesungen, wirklich leidenschaftlich. Die hat so einen Tag so wunderschön wie heute gesungen, wenn es ihr besonders gut ging. Die hat aber auch gesungen, immer nur lächeln und immer vergnügt, was ja eigentlich ein Verzweiflungslied ist.
Ja. Ich will jetzt auch keine Klischees aufbauen, aber ihre Mutter war Friseurin, ihr Vater Seemann. Also bessere genetische Bedingungen kann man für eine Musikerkarriere kaum haben, ne?
Auf jeden Fall ganz nah an den Menschen, die nicht so kompliziert denken. Ich habe darum auch heute immer noch etwas Probleme mit Menschen, die sehr intellektuell sind, die einen Riesenkopf und vielleicht nicht das ganz große Herz haben. Mit denen komme ich nicht ganz so gut zurecht wie mit denen, die so Herzensbildung ausstrahlen. Und ich glaube, das hat sehr viel mit meiner Kindheit zu tun.
Ihre erste E-Gitarre kam aus der DDR. Wie kommt man denn in den 60er Jahren an eine E-Gitarre aus der DDR?
Ich habe bei der Post gearbeitet, war Postzusteller, Briefträger. Und es war, glaube ich, die billigste E-Gitarre, die man kaufen konnte. Es gibt übrigens immer noch Klärer-Gitarren und ich glaube, inzwischen sind das richtig gute Gitarren. Aber damals hat es nicht lange gedauert, bis ich dann nochmal wieder gearbeitet habe, um mir eine wertvollere, eine Dynacord-Gitarre zu kaufen, als ich dann in die Band The Beethovens eingetreten bin. Aber ich habe keine andere Erinnerung, als dass ich geguckt habe, was kann ich mir von dem verdienten Geld denn nun leisten. Und mit der Gitarre ging es immerhin los.
Sie haben in Ihrem Buch ein paar Titel aufgezählt, die Sie ganz besonders geprägt haben in Ihrem Leben. Unter anderem von Kevin Johnson, Rock'n'Roll, I gave you the best years of my life.
Ja.
Interessant für einen Musiker wie Rolf Zuckowski. Also kommt man nicht direkt drauf.
Nein, aber es ist so, dass die ersten Jahre... Der Aufbruch war ja auch nicht nur ein musikalischer. Wir waren ja wirklich ein Teil der Gesellschaft. Wir waren natürlich jetzt nicht die Speerspitze des Aufbruchs wie Bob Dylan oder meinetwegen auch die Rolling Stones. Aber wir hatten das Gefühl, wir sind Teil einer großen gesellschaftlichen Bewegung mit unseren Möglichkeiten. Und das waren irgendwo die besten Jahre. Ich würde jetzt nicht sagen, ich bereue, dass sie vorbei sind, denn ich habe sie ja immer noch in mir. Und es gibt einen zweiten Song, den ich erwähne, der heißt She Believes in Me. Da geht es um die typischen Musikerbeziehungen, dass man sagt, man kommt nachts nach Hause aus dem Studio, weckt die Frau und will unbedingt den Song vorspielen, den man da im Studio aufgenommen hat. Und sie kriegt die Augen kaum auf und sagt, ja Schatz, ist ein tolles Lied. Also diese Musikerlieder, die haben mich schon damals sehr begleitet in den frühen Jahren unserer Ehe und darum habe ich sie eher aufgeführt.
Sie haben vor ein paar Jahren, ich glaube vor 9 oder 10 Jahren gesagt, jetzt ist Schluss mit der Bühnenkarriere.
Mit den ganz großen Sachen.
Treten aber nach wie vor trotzdem noch auf.
Ja, ich habe es damals so gesagt, dass man es hätte interpretieren müssen. Ich mochte nicht mehr in den ganz großen Shows sein, weil ich das Gefühl hatte, da erwartet man eigentlich immer mehr dieses Rolf und seine Freunde Klischee. Und mit zunehmenden Jahren bin ich zwar immer noch irgendwie Freund der Kinder, aber irgendwie auch ein bisschen der Opa mit den Kindern. Und ich habe das dann anderen überlassen. Es gab wunderbare Interpretationen meiner Weihnachtsbäckerei in der Zwischenzeit übrigens. Und ich habe die kleineren Sendungen auch immer mehr schätzen gelernt, die Talk Formate mit zugespielten Videoanteilen, die kleinen Landesfernsehsendungen, in denen man sich ein bisschen auch mit der Region auseinandersetzt, war für mich einfach befriedigender. Und mit Kindern ganz große Veranstaltungen habe ich mehrfach ausprobiert. Eine der ganz großen war in Schweinfurt zum Beispiel mit den Prinzen und mit mir. 10.000 Leute. Aber ich habe gemerkt, das ist es nicht für mich. Für Künstler der Rock-Pop-Szene ist es vielleicht überhaupt das Ding, irgendwann das Stadion voll zu haben. Ich will die Kinder sehen, ich will die Reaktionen sehen, ich will ihnen auch die Chance geben, irgendwie mit mir Blicke auszutauschen und vielleicht hinterher sogar nochmal sich die Hand zu geben. Und das ist irgendwann mit ein paar hundert Leuten zu Ende. Und darum habe ich diese ganz großen Shows dann auch sein lassen.
Peter Maffay ist... Kann man sagen, Ihr persönlicher Freund und auch Ihr musikalischer Freund. Sie haben mit ihm ja, Tabaluga entwickelt.
Richtig.
Eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Ich glaube, das war ein einmaliges Projekt, also in der Planung.
Sollte es eigentlich sein.
Und jetzt läuft das schon ewig.
Es kommt jetzt tatsächlich das nächste Album. Nächstes Jahr wird Tabaluga 40 Jahre alt.
Wahnsinn, ne?
Und man veröffentlicht jetzt im Herbst sozusagen die nächste Tabaluga-Folge. Peter war in 1982 bei mir zu Gast in meiner Radiosendung bei Radio Luxemburg. Und ich habe ihn porträtiert mit seinen eigenen Songs. Das hat ihm, glaube ich, sehr gefallen. Ausschnitte aus seinen Liedern und gesagt, Peter, das bist du, das bist du, das bist du.
Auch darauf, seine Schlagervergangenheit.
Ja, ich habe das alles, ne, genommen. Ja. Und da war er ja auch noch so in einer Art Übergangsphase. Ja. Er hatte ja gerade Steppenwolf gemacht und war vom Schlagersänger zum Rocker geworden. Aber er hatte dann den Wunsch, mit mir Weihnachtslieder aufzunehmen, weil er mal was ganz anderes machen wollte. Auch weil er mit seiner Plattenfirma so ein bisschen quer lag. Und ich habe 2 Lieder für ihn geschrieben. Aber mehr fiel mir nicht ein. Ich habe dann gesagt, Peter, am Telefon, mehr kann ich nicht. Weihnachten und du, das kriege ich nicht auf die Reihe. Und dann hat er sich ein bisschen Zeit genommen, hat wieder angerufen mit seinem Freund Dieter Viering, hat gesagt, meine Frau, die war Lehrerin, Chris Heinze damals, die meint, wir könnten ja auch mal was für Kinder machen. Und das hat uns zusammengebracht.
Dann ist und er, wer hat bei Tabaluga was genau erfunden? Lässt sich das noch auseinanderdividieren?
Das lässt sich, ja, ja. Er kam zu mir nach Blankenese, kam sehr, sehr wenig in den Blickkontakt, weil er sich immer die Schiffe angeguckt hat, die vorbeifahren. Aber wir haben rumfantasiert. Wir haben gesagt, Maffei und Kinder, das kann nicht Kleinkind sein. Das muss irgendwie ein bisschen sagenhaft sein. Mhm. Das muss was mit Zaubern und Zauberer von Oz oder was auch immer. Figuren, die aus Büchern herausspringen. Und auf die Weise sind wir nur in eine Richtung gekommen miteinander. Und dann habe ich gesagt, Peter, jetzt lass mich ruhig mal ein bisschen nachdenken. Dann habe ich mir diese kleine Geschichte ausgedacht, Tabaluga und die Reise zur Vernunft. Mhm. Und das hatte viel zu tun mit einer Kassette, die er mir hinterlassen hat. Und da sang er ohne Text. Und ich habe gedacht, guck mal hier, Lederjacke und so ein weicher Kern.
Sehr schön.
Und dann ist mir diese Gedankenwelt Erwachsenwerden eingefallen. Ich gesagt, guck mal, so erwachsen kann man gar nicht sein, dass man das Kind in sich aufgibt. Das darf nicht sein. Und darum ist aus diesen Grundgedanken nicht nur Nessaya entstanden, das Lied, der Text wuchs dann so nach und nach, sondern die ganze Tabaluga-Geschichte, der kleine Drache, den Helme Heininger so wunderbar illustriert hat, ist dann von seinem Vater auf die Reise geschickt worden und ich habe, glaube ich, 6 Lieder geschrieben und habe dann Peter wieder zu mir gerufen und habe gesagt, Peter, jetzt müssen wir gucken, dass wir das fertig kriegen, das kann ich aber nicht allein. Dann hat er mir Gregor Rotschalk, seinen bewährten Textdichter, auch von Und es war Sommer übrigens, und es ist so ein bisschen eine Berliner Schnauze, der Gregor hat ein bisschen einen anderen Ton als ich. Und wir haben uns auf Spaziergängen entlang der Elbe die ganze Geschichte ausgedacht und sie wurde dann im Herbst 83 fertig. In meiner Biografie steht übrigens 2003, das ist der größte Druckfehler, der überhaupt in dem Buch drin steht.
Nein,
83 ja, wurde es fertig. Und danach hat Peter mit anderen Mitwirkenden und anderen Kreativen weitere Folgen gemacht und ich war in meiner Kinderliederwelt so tief drin, dass ich gesagt habe, Peter, Tabaluga ist jetzt dein Kind, ohne dich wäre es nie auf die Welt gekommen. Mach du weiter. Und wir haben uns oft ausgetauscht übrigens, aber die erste Folge ist ganz stark von mir geprägt und natürlich vor allem diese Hymne, ich wollte nie erwachsen sein. Und die anderen Geschichten kenne ich, habe daran aber nicht mehr mitgewirkt.
Es war eins Rheinland-Pfalz, Leute, mit Musiker Rolf Zukowski und mit meiner Frage an ihn, würden Sie sagen, das hier ist Ihr absolut größter Hit? Also
das
größer
kann man
geht's
wohl
nicht
sagen. Auf Flaschen geblasen übrigens. Ne?
Echt? Heute würden wir das digital machen.
Wasserflaschen gewesen.
Ja. Toll.
In der Weihnachtsbäckerei.
Ah, da kriegt man schon Lust jetzt.
Ja. Wird ja auch ganzjährig genommen von Kindern. Nicht immer zur Freude der Erwachsenen.
Herrlich. Aus der Feder von Rolf Zukowski. Und wenn Sie sagen, es wird ganzjährig genommen, meinen Sie damit auch so Konzerte, bei denen das Publikum die Setlist beeinflussen kann.
Ja, ich habe ja eine Wunschkonzertreise gemacht mit 225 Konzerten, in denen ich immer das gesungen habe, was das Publikum sich im Foyer auf Stimmkarten gewünscht hat. Es gab kein Konzert ohne die Weihnachtsbäckerei, auch im Hochsommer nicht. An erster Stelle der Gesamtauswertung stand dann aber die Jahresuhr. Januar, Februar, März, April, die Jahresuhr steht niemals still.
Alle mitsingen, ja.
Und die Jahresuhr ist ja auch ein bisschen die Brücke zur Weihnachtsbäckerei. Wenn man mit Kindern durch die Jahresuhr geht und vielleicht auch spielerisch, kommt man automatisch zum Dezember und dann darf man auch im Sommer die Weihnachtsbäckerei singen. Das ist also dann legitimiert, würde ich sagen.
Ich habe noch nie Rolf Zukowski live gesehen, also muss jetzt mal fragen, wenn Sie das live aufführen, dann auch mit wirklich geblasenen Flaschen oder helfen Sie
das,
ein bisschen digital nach?
Ist ist so schwierig. Man muss ja dann entsprechende Wasserstände in die Flaschen einbauen. Das muss man sehr sorgfältig vorbereiten. Ja. Ich habe über all die Jahre einen Organisten an meiner Seite gehabt, Michael Gundlach, der wirklich genial war, diese Sounds nachzubauen und wie eine kleine Band, eine One-Man-Band klang. Aber meine Konzerte, ich gebe ja jetzt nicht mehr so viele. Ich bin eigentlich mehr so der singende Ehrengast, wenn ich etwas fördern und unterstützen will. Das mache ich sehr, sehr gern. Übrigens für alle Altersstufen, auch für Hospize und Seniorenheime. Ich bin viel unterwegs in sozialen, musikalischen Zusammenhängen. Aber in der Zeit, als ich hauptsächlich unterwegs war, waren es eigentlich immer Chöre, die sich vorbereitet haben aufgrund meiner Playbacks, also meiner Instrumentalmusiken. Und dann haben wir in Proben das so erarbeitet, wie es zu diesem Chor passt. Manches sehr spontan, nur so zur Gitarre, auch mal ein bisschen durchs Lied gesprungen. Und die Kinder, die solistisch gesungen haben, die hatten dann immer die Chance, auch schon mal ohne Publikum mit mir, mit dem Mikro in der Hand. Übrigens, die Mikrofonhaltung spielt eine ganz große Rolle, dass man mit dem Mund entsprechend zum Mikrofon singt. Mhm. Das haben wir öfter mit damals diese Trinkbecher, diese Papp- und Plastiktrinkbecher, haben gesagt, wenn du da reinsingst und es kommt was zurück, dann machst du es richtig. Alles das klar. War im Grunde so das Probenmikrofon. Okay. Übrigens ein Tipp für alle, die mit Kindern irgendwann mal eine Bühnenerfahrung machen möchten. Üben mit so einem Trinkbecher und wenn dann eine Resonanz rauskommt, dann singst du aufs Mikrofon.
Wir können richtig was lernen heute.
Ja, das ist so einer der kleinen Tricks, mit dem man ganz gut mit Kindern proben kann, ohne dass sie gleich die Lautsprecher hören, denn das irritiert sie oft, dass es so laut wird.
Ich muss jetzt gerade an Peter Schilling denken und seinen Hit Major Tom. Den hat er, glaube ich, auf der A1 geschrieben, in Höhe des Kamener Kreuzes, in 10 Minuten.
Der also auch.
Und sie auch, ne? So, ja, also nicht Lieder. Ganz auf der gleichen Strecke, aber fast,
nein,
ne?
Nein, ich habe wirklich viele Lieder im Auto geschrieben. Und wenn ich Beispiele nennen darf, sie sind alle irgendwie in ruhigeren Verkehrszeiten entstanden. Die Weihnachtsbäckerei auf der Fahrt von Bochum nach Hamburg in den Abend hinein. Die Familie hat zu Hause gebacken, das wusste ich vom Autotelefon und ich habe im Auto gebacken, im Kopf.
Ja.
Da ich kein guter Bäcker bin, ist das Lied auch sehr witzig geworden und eigentlich nicht wirklich ein Rezept, sondern ein Spaß in der Küche. Aber es gab auch Situationen, die etwas ernster waren. Eine hat mit Radio zu tun. Ich hatte bei der Welle Nord, dem NDR oben in Kiel, eine Sonntagssendung. Und hatte außerdem Konzerte und der Kalender war einfach zu voll und darum habe ich an einem Tag ein Konzert vergessen. Ich lag sonntags nachmittags auf dem Sofa und habe gedacht, guck mal, sowas gibt's also auch noch. Heute kannst du mal richtig Papa sein, auf dem Sofa liegen.
Von wegen.
Und abends kam dann auf dem Anrufbeantworter eine verzweifelte Kindergärtnerin aus Kuhstedt in Niedersachsen und fragte, kommen Sie eigentlich noch? Zweiter Anruf, die Leute werden unruhig. Dritter Anruf, ich glaube, ich muss die Leute jetzt nach Hause schicken, das war wohl nichts. Das war richtig hart, das ist mir durch und durch gegangen.
Was mir zwei technische Fragen generiert. Zum einen, Sie haben also im Autotelefon erfahren, die Familie backt zu Hause.
Das erste gemietete Autotelefon.
Ist doch in den 80er Jahren entstanden.
Das war ein Klopper wie ein großes Kofferradio. Aha. Das war im Auto hinten drin.
Aber für das abgesagte gemietet. Konzert gab es dann noch kein
Handy. Nein, zu Hause kein Handy. Es war ja wirklich eine analoge Zeit. Ich habe einen Entschuldigungsbrief geschrieben, bin zweimal in den Ort gefahren, einmal nur für die Kinder, einmal fürs ganze Dorf. Und um zu dem Autofahren zu kommen, ich bin ja weiterhin von Kiel nach Hamburg gekommen, nach meiner Sonntagssendung. Und irgendwann habe ich gedacht, du musst dich mit einem Song selber packen und sagen, es ist nicht nur Arbeit, das Leben. Und so ist das Lied Leben ist mehr entstanden. Leben ist mehr als Racken und Schuften. Leben ist mehr als Kohle und Kies. Und das Lied wurde mein erster nennenswerter erwachsener Radiosong. Es wurde wirklich und heute noch auf ganz vielen Sendern gespielt. Eine typische Komposition, die man so einfach singen kann. Das ist ja das, wenn ich im Auto mir sowas ausgedacht habe, konnte ich ja nicht gleichzeitig Gitarre spielen. Darum sind das besonders singbare Lieder geworden.
Wie haben Sie die festgehalten?
Im Kopf. Also heute würde ich es immer noch so machen. Ich habe eine Zeit lang mit so einem kleinen Diktiergerät gearbeitet und so Ideenskizzen festgehalten. Mit diesen Minikassetten habe ich die übrigens heute noch. Ich könnte mal eintauchen. Habe ich vor der Autobiografie nicht getan übrigens. Aber irgendwann bin ich dazu gekommen zu sagen, was du dir selber nicht merken kannst, das kann sich auch kein anderer merken. Also denk dir das weiter, sing das vor dich hin, bis es fest ist und dann irgendwann auch mal mit der Gitarre in der Hand und dann auch vielleicht ein Demo machen für die Arrangeure, die es mit dir im Studio produzieren wollen.
Was kaum einer weiß über Rolf Zukowski ist, dass er auch mehrfach beim Eurovision Song Contest mitgemischt hat. Früher Grand Prix d'Eurovision de la Chanson. Ja. Wie ich finde, eigentlich der viel schönere Titel.
Das sagt fast jeder übrigens. Jeder sagt, ja, wenn man ein bisschen Französisch kann, das hat einfach was von Glamour, ne? Grand Prix und de la Chanson. Und vor allem das Lied steht im Mittelpunkt. Beim Song ist es zwar auch der Fall, aber bei Chanson denkt man ganz besonders daran, dass es ja auch letztendlich ein Kompositionswettbewerb ist. Heute stehen die Interpreten dermaßen im Vordergrund und die genialen Videoumsetzungen, teilweise übertriebene Lichtinstallationen erdrücken manchmal fast das Lied.
Und eine Woche später hat man es vergessen. Und früher kam der, ich glaube, der Komponist oder der Dirigent dann der aus dem jeweiligen Land und der bekam den Preis und der bekam dann vor allen Dingen auch die Chance, das Orchester zu dirigieren. Eigentlich eine wunderbare Geschichte. Und Sie haben jetzt nicht als Dirigent mitgemischt, aber
doch auch. Ja, zweimal. In Dublin 1981.
Ach, Sie durften dann auch
dirigieren. Ich war ja nicht der Komponist. Peter Reber von Peterson und Mark.
Aber Sie haben das mitgeschrieben oder
mitproduziert? Ja, ich habe den deutschen Text geschrieben und wir haben es produziert und ich durfte dirigieren. Es war sehr aufregend. Das war nicht nur ein bisschen Mut, das war fast ein bisschen Übermut. Denn ich bin ja überhaupt kein ausgebildeter Dirigent und ein paar hundert Millionen Leute konnten mich jetzt ein Orchester dirigieren sehen. Das habe ich trotzdem gewagt und vorher ja auch schon in Jerusalem mit dem Lied Trödler und Company, auch von Peterson und Mark, mit dem Trio Furi, Gurbs und Kniri und die haben auf so Sperrmüllresten Musik gemacht. Also der Eurovision Song Contest oder Grand Prix Eurovision de la Chanson, das ist wirklich mit das Größte, was ich erleben und teilweise mitgestalten
konnte. Haben Sie sich darauf vorbereitet, auf dieses Dirigat und irgendwie sich immer mal was abgeguckt, wie man das so macht, dass man sich nicht blamiert?
Erstens habe ich mir andere Dirigenten gut angeguckt und da ich einigermaßen notenfest war zu der Zeit, dann ging mir aber ein bisschen die Routine verloren, habe ich tatsächlich zu den Aufnahmen auch zu Hause das Dirigieren geübt und mir überlegt, an welcher Stelle musst du wem welche Zeichen geben. Oder eigentlich soll der Dirigent ja eher eine Stimmung vermitteln. Die Musiker wissen ja, was sie spielen sollen. Und der Dirigent muss die jetzt nicht unbedingt zusammenhalten. Bei Popmusik, die hat ja einen durchgehenden Beat, einen Flow. In der Klassik ist das anders. Es geht eher auch um eine Art Motivation. Und auch übrigens für die Interpreten auf der Bühne, die mich ja dann auch gesehen haben. Wir waren ja ein Team und ich glaube, ich habe als Dirigent vielleicht mehr so den Motivator gegeben.
Ich war erstaunt, als ich einen YouTube-Ausschnitt von Jumbo Jumbo gesehen habe. Peter Su
in Den Haag
und Mark 1976. Die haben Englisch gesungen.
Ja.
Ich hätte jetzt meinen Hut, den ich gar nicht besitze, darauf verwettet, dass irgendwie früher immer in der Landessprache gesungen werden musste.
Es war, glaube ich, einer der ersten Wettbewerbe, wo es erlaubt war, in Englisch zu singen. Und die Schweiz hat ja mehrere Sprachen. Die Schweizer Beiträge waren dann eigentlich fast immer in Deutsch oder Französisch oder Italienisch. Io Senza Te zum Beispiel ist ja Italienisch. Ist übrigens der Titelsong eines wunderbaren Musicals von Peter Su und Mark. Hat am 13. Juli Premiere am Thuner See in der Schweiz. Es ist ein bisschen wie das ABBA-Musical Mamma Mia, aber mit Melodien von Peter Su und Mark. Wer die Gruppe mag, der sollte es sich wirklich nicht entgehen lassen. Aber da gab es wirklich einige Erfahrungen, die ich ohne Peter Su und Mark wahrscheinlich nie gemacht hätte, denn die kamen aus einem kleinen Land. Und das ganz große Spiel, die Eurovision mitzugestalten, aus einem kleinen Land kommend, ist ein bisschen was anderes als aus einem großen Land, das so einer der Hauptveranstalter ist.
Sie sind ein Familienmensch in der Beziehung, dass Ihre Freunde in der Formation, Rolf und seine Freunde, die natürlich immer wieder mal auch gewechselt haben, dass Sie da fast einen familiären Kontakt zu haben, aber Sie haben natürlich auch eigene Kinder und Enkelkinder und musikalisch schwer erfolgreich, vor allem Ihr Sohn Alexander.
Ja.
Als Textdichter sehr gefragt.
Na, auch als Komponist. Also er ist, ich glaube, dass er beides einbringt. Er ist ein Teamworker. Ich glaube, sein zurzeit populärster Künstler ist ja Alvaro Soler, mit dem er vor allem spanische Sachen macht. Er ist jetzt übrigens gerade in Costa Rica und macht einen Spanischlehrgang, weil er diese spanischen Dinge nicht nur vom Gefühl, sondern auch wirklich von der Sprache her besser verstehen möchte. Aber er hat letztendlich für Udo Lindenberg, für Sarah Connor und andere geschrieben, nicht zuletzt für Sascha, für den er ja ganz viel gemacht hat. Und ich freue mich wirklich sehr zu sehen, wie er sich einfügen kann in Teams. Und er sagt mir dann immer, ja, ich weiß hinterher manchmal gar nicht so recht, was ich hauptsächlich gemacht habe. Mhm. Er ist aber doch hauptsächlich Komponist, der aber auch Textideen hat.
Und er wäre das möglicherweise nicht geworden ohne den Papa, also ohne die Inspiration, die natürlich so eine Künstlerfamilie bietet.
Das kann man erwarten, aber er hat Biologie studiert, ne? Ich habe ja auch Betriebswirtschaft studiert.
Also alles mit Abschluss, dort alles ganz, ganz geregelt.
Aber in den letzten Semesterferien hat er einen Tontechnikerlehrgang gemacht. Aha. Und da wussten wir, wo der Zug hinfährt. Er hatte vorher schon in seiner Schule, in seinem Gymnasium eine A Cappella-Gruppe, für die er arrangiert hat. Und die hießen, habe ich gar vergessen. Ist egal, die Gruppe gibt es ja auch nicht mehr. Vielleicht komme ich nachher nochmal drauf. Er hat jedenfalls gezeigt, dass Musik doch ihn ganz besonders bewegt und hat uns dann gesagt, ich glaube, ich versuche es erstmal mit Songs, mit Produktionen. Und das ging dann schneller auf, als man gedacht hat.
Zum Beispiel auch mit 80 Millionen.
Ja,
Max Giesinger.
Max Giesinger.
Aus der Feder von Alexander Sukowski. Es war eins Rheinland-Pfalz, Leute. Mit dem Mann, den Sie hier singen hören. Also noch nicht direkt. Erst zaubern wir eine
schöne Jahreszeit.
Mitten im Juni.
Es schneit, es schneit. Kommt alle aus dem Haus. Die Welt sieht wie gepudert.
Rolf Zuckowski und seine Freunde. Und ohne Freunde nur Rolf Zuckowski im Studio. Wie viele Kinder singen da mit?
Ich glaube, zu der Zeit waren wir ungefähr 12 Kinder im Studio. Mhm. Das ist das Album Winterkinder. Und das soll angeblich das meistverkaufte deutschsprachige Weihnachtsalbum sein. Man hat mir dafür mal eine Guinness-Rekordurkunde überreicht. Das hat aber mehr mit der Weihnachtsbäckerei zu tun. Aber ich glaube, das zweitpopulärste Lied auf dem Album ist tatsächlich Es schneit.
Wie groß ist eigentlich die Kunst, dass Sie da immer genau auch Rolf Zuckowski mithören, aber so dezent, dass es doch wie Kindermusik klingt? Das ist wahrscheinlich ziemlich aufwendig, das so einzustellen, oder?
Ja, es gab mal einen Chorleiter in Kassel, der mir gesagt hat, seien Sie froh, dass Sie nicht so eine aufdringliche Stimme haben. Darum betten Sie sich immer so schön in die Kindergruppe ein. Sonst wären Sie so dominant und die Kinder würden zur Nebensache werden. Das war der Herr Hartmann übrigens, der auch Chöre ausbildet oder Chorleiter ausbildet. Das war eine interessante Beobachtung von ihm. Natürlich ist es auch eine Sache des Tonmeisters. Wir hatten ja im Studio eigentlich über viele Jahre den Volker Heinzen, vorher auch andere, die genau dafür das Gespür hatten zu sagen, es soll Rolf sein und in den Strophen bin ich es ja übrigens dann auch oft solistisch oder auch Kinder. Aber diese Gemeinschaft klingen zu lassen, hieß auch immer, Rolf bringt diese Oktave rein, diese erwachsenen Männer-Oktave und die Kinder drüber. Das lässt sich relativ gut mischen, aber es hat dann trotzdem auch viel Fingerspitzengefühl gebraucht, dass man genau diesen Sound auf die Beine gekriegt hat.
Haben Sie eigentlich viele Bewerbungen bekommen von Eltern, die gesagt haben, hier, mein Kind wäre doch auch ein Fall für Rolf und seine Freunde?
Jede Menge. Jede Menge. Und ich kann keine Castings machen. Das ist wirklich nicht mein Ding. Ich habe dann immer gesagt, ich finde die Kinder in meinen Veranstaltungen, ich finde sie mehr in den Proben als im Konzert, weil die Kinder da noch etwas mehr so ihren Charakter rüberbringen. Wie stehen die eine Probe durch? Wie verhalten die sich, wenn man was einstudiert? Und daraus hat sich diese Gruppe in der späteren Phase immer weiter erneuert. Am Anfang war es ja sehr viel Familie- und Freundeskreis und Kinder aus der Folkloregruppe Fink war das Speldel in Hamburg, für die ich viel gemacht hatte, auf Plattdeutsch übrigens, ob platt. Und so habe ich dann eigentlich alle Anfragen auf die gleiche Art abgesagt, ohne individuell Nein sagen zu müssen. Ich habe es generalisiert, habe gesagt, so finde ich meine Kinder nicht durch Einzelbewerbungen. Es spielt ein bisschen Glück die Rolle, aber da ich so viel rumgekommen bin, gab es natürlich auch immer wieder die Möglichkeit, mir irgendwie etwas näher zu kommen. Und in der Wunschkonzerttournee mit den 225 Konzerten, da sind mir dann noch wieder einzelne Kinder aufgefallen, die sich gewünscht haben, mal bei mir auf der Bühne zu singen. Jetzt im Moment kann ich keine Namen sagen, aber ich glaube, es waren 2, 3, die ich durch diese Tournee dann doch auch wieder in die Rolf und seine Freunde-Gruppe integrieren konnte.
Wenn man den Begriff Rolf und seine Freunde ganz anders sieht, also nicht als Musikgruppe, sondern tatsächlich ihren Freundeskreis, gehört auch Otto Walkes dazu. Und ja. Also um so einen Freund beneiden sie alle, also ich zumindest.
Otto ist ein feiner Kerl. Er ist auch privat oft sehr lustig, aber nicht immer so. Wir haben auch schon wirklich ernste Gespräche geführt oder ganz neutrale Gespräche über das, was unseren Beruf so prägt oder was man mit dem Reisen zu tun hat, mit Studio. Kennengelernt habe ich ihn ja schon 1974. Da hatte ich die Vogelhochzeit geschrieben, aber noch nicht produziert. Und Otto war in Hamburg gerade am Anfang seiner Karriere. Er spielte in so Kulturclubs und ich fand ihn genial. Wir fanden ihn alle super. Und ich habe ihn gefragt, ob ich ihn produzieren dürfte. Und hat gesagt, Rolf, da waren schon 2 andere früher als du, Thomas Kuckuck und Hans-Otto Mertens. Und ich habe gesagt, na gut, dann werde ich mal einfach gucken, was du so machst. Und er hat gesagt, aber ich habe ein Studio zu Hause. Und das war das Zeichen. Ich habe gesagt, aha, ich will doch meine Vogelhochzeit aufnehmen. Darf ich das vielleicht bei dir machen? Und er hatte ein relativ großes Mischpult mit Walter Quintus als Tontechniker im Wohnzimmer. Und hatte sein Schlafzimmer mit Mikrofonen ausgestattet, aber nur zum Musikproduzieren. Mhm. Und da habe ich die allerersten Aufnahmen der Vogelhochzeit gemacht. Und er hatte aber parallel dazu schon ein Studio in Arbeit. Das ist das heutige Gaga-Studio, ganz legendär, produzieren auch die Ärzte und andere. Und damals hat er das Rüssel-Studio genannt. Da habe ich dann die Vogelhochzeit und einige andere Sachen wirklich richtig studiomäßig produziert. Und wir haben uns seitdem nie aus den Augen verloren. Und seit ungefähr 20 Jahren ist er auch mein Nachbar in Rufweite, 50 Meter. Und auch hat schön. Auf manchen Liedern von mir mitgewirkt, hat eine ganz lustige Weihnachtsbäckerei auf die Beine gestellt für Florian Silbereisens Adventsfest.
Genau, aber er hat eine Riesensauerei, ne?
Also, ja, Otto darf das und es waren übrigens keine echten Lebensmittel, das muss man schon mal sagen.
Das unbedingt
mal bestätigen. War Theatermatsche, ne?
Ja.
Aber sein größter Erfolg für mich war eigentlich, dass er in meinem Lied, als ich ein Baby war, die letzte Strophe übernommen hat. Und das Lied hat so eine Aufzählung, wo man sagt, ich habe immer mehr dazugelernt, seit ich ein Baby war. Und die längste Aufzählung heißt dann, jetzt kann ich Zähne putzen, Hände waschen, Schleife binden, Treppen steigen, Päckchen packen, Bücher lesen, Briefe schreiben, Kuchen backen, Kaffee kochen, Fahrrad fahren, Walzer tanzen und noch vieles mehr. Das war Ottos Part. Und er hat es völlig durcheinander gebracht. Otto, aber natürlich nicht ganz unabsichtlich. Weil er das gemacht hat, ist dieser Song bei YouTube mein meistgeklickter überhaupt. Ich glaube, der hat jetzt 100 Millionen Klicks. Und das verdanke ich sicher im Wesentlichen Otto. Die Kinder lieben das Lied auch sehr. Aber ich glaube, ohne Otto hätten wir diese Dimension nicht erreicht.
Mal was zu tun nach der Sendung. Kleine Internet-Ausflug.
Unbedingt, macht Spaß, sich
apropos
das anzuhören.
Apropos Aufzählung, ganz doll mich. Ja. Ist ja ein Cover von Volker Lechtenbrings ganz doll dich. Mhm. Und das ist ja im Grunde genommen von den Strophen her, quasi immer nach dem gleichen Rhythmus. Ich mag
genau, eine Aufzählung
und
dann, eigentlich.
Ja. Und ganz doll mich.
Ja.
Und Sie haben mittlerweile geschätzt, wie viele Strophenvorschläge von Kindern bekommen dazu?
Ich bin zu meiner Sendung Moment mal gefahren von Hamburg nach Düsseldorf, da wurde die aufgezeichnet für RTL und habe mir immer die Tagesschlager angehört und zu diesem Lied fielen mir dann kindliche Gedanken ein. Er hat gesagt, also das würde doch kein Kind singen. Ich mag Whisky, hat er zum Beispiel gesungen. Und ganz doll dich würde vielleicht ein Kind zu Mama und Papa sagen, aber ein bisschen auch zu sich selber im Spiegel vielleicht. Ich mag mich, hoffentlich. Kinder sollten sich mögen. Vielleicht auch nicht zu egozentrisch sein. Diese Balance zu finden ist ja nicht ganz einfach. Dann habe ich im Studio zum ersten Mal nur zur Gitarre Anfang 1982 den Text gesungen, den man heute kennt. Und der Sender Frank Elstner übrigens hat mir auch einen ganzen Tag Radio für Kinder ermöglicht, von morgens bis abends.
Also damals, als er noch Programmchef war von Radio Luxemburg.
Genau, übrigens ist er ja auch gerade 80 geworden und wir hatten ein ganz, ganz schönes Gespräch. Seine Familie singt rauf und runter meine Lieder mit den Enkelkindern. Es verbindet uns immer noch sehr viel. Aber dieser Radiotag war die Chance, aus diesem Lied mehr zu machen. Wir haben immer neue Strophen gesammelt, immer neue Ideen. Damals ganz viel am Telefon. Es kamen aber auch Postkarten. Was anderes gab es 82 ja noch nicht. Und daraus wurde dann tatsächlich das längste Lied der Welt mit 3776 Zeilen.
Nicht steht Strophen. Das im Guinness-Buch der Rekorde?
Es stand. Das Guinness-Buch ist ja auch eine Art Marketinggeschichte und wird jedes Jahr erneuert. Und darum nimmt man irgendwann auch mal alte Rekorde wieder raus. Ja. Aber das Lied war und ich glaube, es ist auch immer noch das längste Lied der Welt geworden.
Sie schreiben in Ihrem Buch von besonders prägenden Auftritten und in der Liste ist ein Fastnachtsauftritt drin, 1987.
Da hat Jockelsche.
In Mainz.
Ja, da wo wir jetzt sind.
Und das hat Ihre, wenn ich das richtig jetzt in Erinnerung habe, Ihre hanseatisch geprägte Sichtweise auf diese Jahreszeit nachhaltig verändert.
Ja, wenn man aus Hamburg den Rosenmontagzug sieht oder Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht und andere Dinge.
Dann langweilt man sich
immer,
zu Tode.
Nein, nicht unbedingt. Man denkt immer, ja, die Jecken, jetzt sind die gerade mal wieder gut drauf. Was man erst hier ahnt und sieht, und ich habe es dann in dieser Kleppergarde-Veranstaltung gesehen, ist, dass es ja eine Art ganzjährige Kulturprägung ist. Diese Gruppen existieren ja nicht nur rund um die Fasnacht, sondern die sind das ganze Jahr darüber beschäftigt, sich was auszudenken, tanzen zu üben, singen zu üben. Und davor habe ich großen Respekt bekommen und ich habe diese Kleppergarde ja zweimal besucht. Einmal hat man mir diesen Orden verliehen, den auch vorher schon Ottfried Preußler und Astrid Lindgren und andere bekommen, das war eine unglaubliche Ehre für mich. War übrigens auch eine ZDF-Sendung seiner Zeit, Jugend in der Bütt hieß die. Und ich habe dann später in anderen Orten wie in Mülheim, in Braunschweig auch Orden bekommen und habe immer wieder gemerkt, diese Karnevalskultur, diese ganzjährige Kultur, die muss man, glaube ich, als Schatz unseres Landes begreifen. Und das habe ich im Norden auch schon manchen Leuten erzählt, die das selber noch nicht erlebt hatten.
Dazu passend mein Griff in den Geschenkerucksack. Ist im Grunde eine kleine optische.
Habe ich immer noch Geburtstag? Oder ist jetzt schon Weihnachten?
Leute, Gäste haben immer Geburtstag. Zum Schluss der Sendung eine Narrenkappe.
Oh, das ist ja toll.
Wie nennt man das? Als Haarbefestigungskranz. Ja,
damit hält man normalerweise lange Haare zusammen.
Ja,
genau. Trägt und eine Kappe.
Schön. Ja. Wenn Sie wollen, können Sie das mal für die Videoaufzeichnung der Sendung einmal kurz aufsetzen, wenn Sie also bereit sind, sich diesbezüglich ein bisschen zum Affen zu machen, neben den Kopfhörer.
Ich nehme mal den Kopfhörer so lange ab. So, sitzt die gut?
Also, ja? Das ist im Grunde, ich fühle mich an zahllose, große Mainzer Fasnacht erinnert.
Perfekt. So ein Tag, so wunderschön wie heute. Das war übrigens eine Hymne meiner Eltern. Und das habe ich auch ganz stark gespürt, dass sie dieses einmal so richtig gut drauf sein, auch nach dem Krieg so dringend brauchten.
Und das ist ein schöner Gedanke zum Schluss von SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute, mit Rolf Zukowski. Ich danke Ihnen sehr,
danke sehr,
wünsche Ihnen alles Gute. Ganz doll mich ist natürlich ein Pflichtbestandteil dieser Sendung.
Schön,
danke. Und ich freue mich sehr, dass
Sie da waren. Ich glaube, man macht
das so, ne? Ja, sieht gut aus.
Ja. Na, halla Marsch.
Und Ausmarsch.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu auf swr1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.